Ganz herzlich willkommen. Hier ist der Klimahaus Podcast. Und liebe Klimahaus Community, schön, dass ihr dabei seid. Natürlich geht alles auf unsere Reise in den November. Da treffen wir uns dann vom 12. bis 14.11. in Karlsruhe, in der Messe Karlsruhe. Da dreht sich alles um kreislauffähiges, um nachhaltiges, um gesundes Bauen. Da wird alles abgebildet. Es ist kuratiert. Wir haben eine Expo, wir haben eine Stage und wir haben ganz tolle Aussteller dabei. Aber bis dahin informieren wir euch natürlich, was los ist in der Branche, was sich tut. Und wir haben schon viele tolle Beispiele gehabt und es wird auch so weitergehen. Und ihr habt ja schon ein bisschen zugehört. Thomas Auer hat ja auch schon von Lehm, der hat ihn ja schon ganz gut geteasert, dass Lehm ein sehr interessanter Baustoff ist, der im Moment eine wahre Renaissance, ein Comeback feiert. Denn bekannt ist er natürlich schon, ja, eigentlich seit der Steinzeit können wir Menschen damit gut bauen und auch toll bauen. Und ja, warum das so ein bisschen verschwunden ist, warum es Zeit ist, das wieder sichtbar zu machen, da werden wir jetzt nicht im Schlamm buddeln, sondern wir werden wirklich sozusagen Licht und Helligkeit in den schönen, in den nachhaltigen, in den kultivierten, in den Designbau bringen. Das ist nicht mehr staubig, das sind keine Lehmhütten mehr, da bröckeln nicht mehr die Wände, sondern das ist wirklich etwas, was wir genauer betrachten wollen. Mit wem könnte ich das besser als mit meinem heutigen Gast? Ich freue mich, dass sie da ist. Sie ist eine absolute, ich nenne dich jetzt mal Koryphäe in Sachen Lehm für nachhaltiges Bauen und für kreislauffähige Architektur. Unser Gast ist Juristin. Sie ist wirklich trittsicher, auch im Bereich Baurecht, Architektur und Baurecht. Sie setzt sich wirklich für kluge und sehr smarte Bauweisen ein. Und ich sag's mal so, ohne sie läuft im Industrieverband Lehmbaustoffe gar nichts. Hier ist ihre Geschäftsführerin, hier ist Dr. Ipek Ölçim. Herzlich willkommen im Klimahaus Deutschland Podcast, liebe Ipek.
Vielen lieben Dank, Denise. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen. Du hast recht, Thomas hat es schon wunderbar angeteasert mit dem Lehm. Und umso mehr freue ich mich, dass es quasi gleich mit Lehm weitergeht.
Absolut, da fiel es ja schon. Wir gehen ja durch alles so ein bisschen durch. Ich werde hier auch noch nachhaltigen Beton etc., also alle Bauweisen, die kuratiert werden können, die zertifiziert sind, die schauen wir uns hier an. Heute dreht sich alles um den Lehm. Und ja, wie bist du denn so dazu gekommen? Also warum, beziehungsweise du bist ja seit Jahren in der Baubranche aktiv. Ich habe es ja gerade auch ein bisschen beschrieben. Du tauschst dich vor allen Dingen auch im Verband mit Politik, mit Behörden aus. Du betreibst auch selbst so ein bisschen Technik und Entwicklung. Research und Development haben wir im Vorgespräch kurz angesprochen. Aber vor allen Dingen mit dem Ziel, alles in die Praxis zu bekommen. Das ist das Wichtigste. Und dein absolutes Gimmick ist natürlich, du beachtest auch die baurechtlichen Hürden. Das heißt, du schaust auch und berätst da gut, dass es in die Praxis kommt. So, also warum ist denn Lehm ausgerechnet dieser Baustoff dann für dich so besonders?
Ja, also für mich ist Lehm tatsächlich mehr als nur ein Baustoff oder ein Rohstoff. Es ist ein Statement, weil der Baustoff Lehm doch sowas sehr Versöhnendes und Verbindendes hat. Und du hast ja auch eben schon die anderen Baustoffe angesprochen. Wir lieben auch andere Baustoffe. Und ich glaube sehr stark, dass der Lehm da sowas Versöhnendes hat. Ich bin selbst tatsächlich eher über Umwege, du hast das ja schon angedeutet, zum Bauen mit Lehm und zu den Lehmbaustoffen gekommen. Ich war Geschäftsführerin unter anderem beim Bundesverband Mineralische Rohstoffe. Und man hört es ja schon an dem Namen mineralisch, da gab es sozusagen die ersten Fragen, die sich für mich aufgetan haben. Was tut sich überhaupt mit dem Lehm? Weil den hast du immer im Rahmen der Kies- und Sandgewinnung als Abraum sozusagen, als Sekundärlehm. Und was tut man mit dem Lehm? Und irgendwie ist der Baustoff dann durch diese Fragen, die ich mir gestellt habe, aber zu mir gekommen. Also wir haben ja, du hast es gesagt, Industrieverband Lehmbaustoffe, wir haben ihn neu gegründet mit einigen Unternehmen und sind jetzt auch schon tatsächlich seit unserer Gründung vor 2 Jahren immens gewachsen, würde ich mal sagen. Wir haben uns verdreifacht von der Mitgliederzahl her und wir haben uns gegründet, um eben dem Lehm die Sichtbarkeit zu geben, dem Bauen mit Lehm die Sichtbarkeit zu geben und auch zu sagen, die industrielle Dimension ist jetzt möglich. Es ist lange nicht mehr nur Bauen wie in Marokko oder Fachwerk wie in der Vergangenheit. Wir lehnen uns natürlich an das, was in der Vergangenheit gemacht wurde, an. weil die technischen Eigenschaften wie Feuchteregulierung, ne, die CO2-arme Herstellung, die Kreislauffähigkeit des Baustoffs da eigentlich angelegt waren und gut genutzt wurden. Und jetzt wollen wir es in die industrielle Dimension hineintragen. Und deswegen haben wir uns gegründet und deswegen bin ich auch sehr umtriebig immer unterwegs.
Die Vorteile von Lehm hast du gerade schon angesprochen und einige, genau, lass uns da mal noch tiefer drauf eingehen, bevor wir dann wieder auf das Industrielle auch schauen, weil genau das ist ja auch, glaube ich, so der Punkt, warum wahrscheinlich Lehm auch eine ganze Zeit, ich sag mal, von Beton und Stahl verdrängt worden ist, aber jetzt einfach durch auch neue Entwicklungen, durch, du hast es gerade angesprochen, neue Fertigungsweisen, wie man damit umgeht, wieder viel, viel, ja, auch häufiger, nachhaltiger eingesetzt werden kann. Also, die Eigenschaften. Also, Lehm hat so Dinge, die das Raumklima, wir wollen natürlich gesund leben, aber es hat natürlich auch Vorteile auf die Nachhaltigkeit, CO2 und so weiter. Erzähl du das mal aus deinen Worten, wie du Lehm erfährst und was Lehm für Vorteile mit sich bringt.
Also zunächst einmal ist Lehm, du hast es ja richtig angesprochen, feuchteregulierend, das heißt temperaturregulierend. Das ist eine technische Eigenschaft, die dem Baustoff immanent ist und damit ist ja eigentlich so ein natürlicher Klimaregulator. Er speichert die Wärme ein und gibt ihn dann bei Bedarf ab, die Wärme. Und Gleiches gilt für die Feuchtigkeit. Und insofern ist er tatsächlich sowohl wunderbar ergänzend, wenn man heizt. Und damit spart man dann natürlich auch Energie ein, weil der Baustoff den Lehm durch die Masse, die thermische Speichermasse und die feuchtregulierende Eigenschaft einspeichert und bei Bedarf abgibt. Und Gleiches gilt eben auch für die Kühlung. Das heißt im Sommer, Stichwort Klimawandel, die Sommer werden auch in der Stadt, in der ich lebe, in Berlin, in den nächsten 20 Jahren sieht es hier anders aus. Und insofern kann der Lehm dazu beitragen, dass man Klimatechnik einspart. Und das ist ja auch das, was der Thomas, glaube ich, in der letzten Sitzung
Genau. Der hat so gesagt, Klimaanlagen sind ja A, nicht so gesund für Menschen und B, überhaupt nicht nachhaltig. Aber vor allen Dingen, wie fühlt es sich denn an? Und er sagt, wenn du in einem Haus bist, etwas, was mit Lehmbaustoffen gebaut ist, dann fühlt es sich einfach mal besser an. Also die Kühle und auch die Wärme im Winter, wie es gerade angesprochen
Genau, was sie natürlich ist. Ne? Das ist etwas, was mit der Feuchtigkeit, die dann konstant gehalten wird, auch zusammenhängt. Ne? Und die uns auch ein Bedürfnis ist als Mensch für unsere Haut und unsere Atmung sozusagen. Und darüber hinaus ist es aber so, dadurch, dass du Klimatechnik natürlich einsparst, benötigst du insgesamt auch weniger Energie. Das heißt Stichwort CO2-Einsparung. Und da kann man tatsächlich auch nochmal ergänzend sagen, dass der Baustoff selbst, wenn man ihn herstellt, nicht gebrannt wird. Und insofern auch bei der Herstellung CO2 immens eingespart wird. Ne? Und das heißt, du hast sowohl in der Betriebsphase von Gebäuden dann eine Einsparung an Energie durch die thermische Speichermasse und die Feuchteregulierung. Du hast aber auch bei der Herstellung der Baustoffe die Einsparung der Energie. Ne? Das heißt, ich würde jetzt sagen, der Lehmbaustoff ist ein CO2-armer Baustoff in der Herstellung. Und ein weiterer Punkt ist tatsächlich, wie ich finde, die regionale Verfügbarkeit des Baustoffs. Ne? Also ich nehme mal Stichwort, in München gibt es jetzt ein Rieseninfrastrukturprojekt, Tunnelausbau. Und was da an Tausenden von Tonnen Lehm anfällt, ja, wäre schön, wenn wir den direkt in den Baustoffkreislauf einführen könnten. Stand heute ist es noch so, dass vieles auch entsorgt wird, ne, teuer entsorgt wird. Das heißt, du hast eigentlich einen guten Rohstoff, den du sehr gut für einen Baustoff verwenden kannst und wir entsorgen ihn. Das ist schade, das muss nicht sein. Also insofern wäre es besser, wenn man da tatsächlich doch schneller in die Handlung käme. Und auch Sekundärlehm. Ich hatte ja vorhin gesagt, Stichwort Kies- und Sandgewinnung, da fällt das tatsächlich immer als Abraum an und den kann man auch ganz gut nutzen. Und das Potenzial sonst, würde ich sagen, bei Lehmbaustoffen liegt eben in den drei genannten Dingen, dass du mit dem Baustoff wunderbar die thermische Speichermasse einspeichern kannst, also Wärme einspeichern kannst und Kühle. Und du kannst eben auch energieeffizient dann im Ergebnis bauen, wegen der Punkte, die ich eben aufgezählt hatte. Genau, und darüber hinaus würde ich tatsächlich sagen, das ist mir auch immer ein sehr wichtiger Punkt, weil wir heißen ja Industrieverband Lehmbaustoffe, die industrielle Dimension des Ganzen. Mhm. Oft denken die Leute ja so an Baugrubenaushub und ich baue jetzt mein Lehmhäuschen mit dem Aushub, was ich da vor der Haustür habe. Das kann man so machen, aber das ist eben nicht die industrielle Dimension, die wir im Blick haben. Wir haben tatsächlich auch eine Normenreihe. Wenn ich jetzt zu viel erzähle, bremst mich
gerne
aus,
Denise. Ja, wir kommen jetzt gleich auf Normierungen und wie es funktioniert. Aber du hast jetzt gerade den nächsten Punkt, also neben den Vorteilen und dem Potenzial, was wir jetzt angesprochen haben, finde ich es jetzt ganz wichtig, mal auch alle aufzuklären, welche Produkte und welche Herstellung von welchen Baustoffen ihr in eurem Verband eigentlich vertretet. Weil ich glaube, das ist, du wolltest gerade dahin mit der Lehmbaugrube und dem Lehmhäuschen. Da geht es um was ganz anderes. Welche Baustoffe sind das und was wird daraus gemacht und gefertigt?
Ja, wunderbar. Vielen Dank für diese Frage. Also zunächst einmal beschaffen wir den Rohstoff regional, das ist der Lehm. Und daraus wird dann der Baustoff hergestellt. Und die Baustoffe sind Lehmsteine, die man sowohl tragend als auch nicht tragend verwenden kann. In verschiedenen Größen hast du die, bis zu 60 Kilo schwer, sage ich mal, so richtige Planblöcke, ne? Die auch unterschiedlich gepresst sind, Strang oder formgepresst. Dann hast du den Lehmmörtel. Du hast auch eine sehr interessante Dimension, der Lehm-Dünnbettmörtel. Erzähle ich gleich noch ein bisschen was dazu, vielleicht, wenn es sich ergibt. Dann haben wir den Trockenbau, also sprich die Lehmplatte, die du hier vielleicht bei mir auch hinten sehen kannst. Die Zuhörer werden es jetzt nicht sehen können. Ja. Und dann haben wir den Lehmputzmörtel, also den Mörtel und auch die Lehmanstriche. Und wir haben tatsächlich auch Fertigteilelemente wie Stampflehmfertigwände. Ist ja immer so sehr geliebt, der Stampflehm. Aber wir haben auch Lehmsteinmauerwerk als Fertigelemente. Und eine sehr coole Entwicklung, auch aus der Vergangenheit entlehnt, sind Geschossdecken aus Holz und Lehm. Ne, du kennst ja sicherlich die Betonverbunddecken. Und in gleicher Weise gibt es eigentlich ein Pendant in drei Dimensionen von Geschossdecken mit Holz, nämlich einmal mit Holz mit Lehmstein kombiniert. Dann, das haben wir bei einem Forschungsvorhaben tatsächlich auch weiter intensiviert, kann ich später nochmal was dazu erzählen. Und dann haben wir die Lehmdecke mit Fließlehm, das ist auch eine neuere industrielle Entwicklung. Und wir haben natürlich den Stampflehm in der Decke, wie bei Hortus beispielsweise in der Schweiz. Ne? Mhm. Also es sind wirklich tolle Produkte, die industriell verfügbar und dann auch leicht verarbeitbar einsetzbar sind vor Ort am Bau.
Und sie alle werden völlig energiearm hergestellt, denn bei den Vorteilen, also ich glaube, bei der CO2-Einsparung ist es auch ganz wichtig, da wird nichts gebrannt. Das wird alle Produkte, alle Baustoffe, die du genannt hast, werden tatsächlich luftgetrocknet.
Genau, luftgetrocknet. Manches Mal aber auch, wenn du zum Beispiel, manche meiner Lehmsteinhersteller sind Ziegelhersteller und die haben eine Abwärme, die anfällt bei der Trocknung des oder bei dem Brennprozess der Ziegel. Und mit der Abwärme trocknen sie dann auch die Lehmsteine. Ne? Aber in der Regel ist es tatsächlich luftgetrocknet oder sogar solargetrocknet in Gewächshäusern. Also der Putz beispielsweise war ich jetzt vorletzte Woche bei einem meiner neuen Hersteller, die den Lehmputz und Mörtel in Gewächshäusern trocknen mit Solarenergie. Ne? Also das heißt, das reicht eine Lufttrocknung völlig aus.
So, und wie stabil ist das Ganze? Weil wir wollen ja auch mit den Vorurteilen aufhören. Da kommen wir jetzt in den Bereich, wo du absolut trittsicher bist, nämlich das Baurecht, die Normung und den Einsatz, den ordnungsgemäßen, sicheren. Warum gibt es da so viel Vorurteile und was sind die Hürden, die euch so begegnen oder die du in deinem Verband ja auch, mit denen du konfrontiert bist? Und wie begegnest du denen?
Also vielleicht vorausgeschickt, die Baustoffe, die ich eingangs genannt habe, die sind genormt. Also sprich der Lehmstein, Lehmmörtel, Lehmplatte und auch der Lehmputz. Das sind alles genormte Baustoffe nach deutschem Recht. Und auch das Lehmsteinmauerwerk ist tatsächlich in einer Bemessungsnorm geregelt, die auf die Ingenieure und Architekten werden das wissen, auf dem Eurocode 6 fußt. Das heißt, wir haben die Grundlage zum Bauen, die ist da. Und deine Frage, warum nun Hindernisse bestehen, ich denke, es ist teilweise, hängt es damit zusammen, dass man den Lehm als sehr altmodisch betrachtet. Das ist das eine, dass man sich nicht vorstellen kann, dass es ein industrielles Produkt ist. Dabei ist es genau das, was es ist. Es ist ein industriell verfügbares Produkt. Dann ist es so, dass man das früher, ich würde mal sagen, so in der Nachkriegszeit so als Baustoff der Not benutzt hat. Und da ist, glaube ich, dieses Vorurteil auch platziert und entstanden, dass dieser Baustoff nicht viel leisten könne, was so nicht zutrifft, denn der hat Druckfestigkeiten, die gut mit anderen Wandbaustoffen, beispielsweise der Lehmbaustoff, konkurrieren kann. Und ich finde auch, man sollte stärker differenzieren, wenn man sagt, der ist nicht so stabil oder so, wo man den Baustoff verwendet, ne? Also klar brauchst du in tragenden Strukturen einen stabilen Baustoff. Und wenn man nach der Bemessungsnorm baut, die ich eben benannt habe, Lehmsteinmauerwerk, kann man auch tragend viergeschossig in Deutschland, also Gebäudeklasse 4, bauen. Ist alles kein Problem und der hat die entsprechend notwendigen Druckfestigkeiten. Aber eine Druckfestigkeit brauchst du zum Beispiel beim Lehmputz ja nicht, den du an der Wand hast, ne? Und insofern muss man, glaube ich, insgesamt ein bisschen stärker differenzieren und man würde sich wünschen, einer meiner Mitglieder, ein Architekturbüro, hat als ich sag mal, als Motto fürs Bauen: Denken, Planen, Bauen. Und ich finde das total treffend. Ja, also, weil wenn wir immer nur gleich planen, so wie wir es immer gemacht haben, dann kommen wir auch nicht ins andere Planen und Bauen. Ne? Ich finde diesen Punkt Denken nochmal ganz wichtig. Und wie kann ich Baustoffe nochmal neu denken als das, was ich vielleicht in der Nachkriegszeit hatte oder vielleicht in Marokko oder sonst woanders? Und die industrielle Dimension ist da tatsächlich schon da. Also, genau.
Und beim Denken und bei dem Regulatorischen wird natürlich alles andere auch bedacht. Also du hast es gerade gesagt, vier Stöcke sind kein Problem, es ist brandsicher, ne?
Genau.
Und du hattest auch mal im Vorgespräch erwähnt, natürlich nicht in in
Genau.
hochwassergefährdeten Gebieten,
Genau.
weil macht ja keinen Sinn, ne? Also wie du sagst, Lehm hat ja eben die Eigenschaft, er nimmt Feuchte auf, das wird ja keinen Sinn machen
Genau.
in dem Fall, ne?
Genau. Lehm hat tatsächlich die Eigenschaft, dass er kreislauffähig ist und er ist kreislauffähig, weil er wasserlöslich ist, ne? Und deswegen regelt die Bemessungsnorm tatsächlich ganz klar, in Hochwasserschutzgebieten sollte man nicht im tragenden Bereich, ne? Nicht mit Lehmstein bauen. Ne? Und das würde ich auch tatsächlich einfach dreimal unterzeichnen, auch wenn du hast mich als Koryphäe bezeichnet, da würde ich andere Personen tatsächlich als Koryphäe für den Lehmbau bezeichnen wollen. Aber die würden das genauso auch unterzeichnen, würde ich sagen. Und vielleicht einen Gedanken hatte ich jetzt noch, weil du ja zutreffend gesagt hast, dass man viergeschossig bauen kann mit dem Lehmstein tragend. Die Bauvorschriften tatsächlich, weil die Ausgangsfrage ja noch war, was sind die Hindernisse? Wir haben jetzt zwar die Normung inzwischen in dritter Generation, aber die Bauvorschriften, sage ich mal, der Länder, wir haben ja 16 Bundesländer in Deutschland, die sind eigentlich noch sehr stark daran ausgerichtet, wie man konventionell gebaut hat, ne? Das heißt, auch wenn du die Normung hast, ist es doch immer noch sehr stark darauf ausgerichtet, dass der Planende sich nochmal Gedanken macht. Und da bin ich jetzt beim Denken. Und aber auch bei Florian Nagler vielleicht und Thomas Auer, die ja auch vom einfachen Planen und Bauen reden. Und Florian Nagler hat, glaube ich, mal in einem seiner Vorträge gesagt, einfaches Bauen ist gar nicht so einfach, denn es erfordert ja wirklich nochmal ein differenziertes Denken. Ne, und sich auseinandersetzen. Und es sieht dann später einfach aus, aber es ist eben nicht einfach, weil wir bisher immer anders gebaut haben. Ne? Und insofern, die Bauvorschriften sind tatsächlich ein Hindernis, um das nochmal so zusammenzufassen. Und auch, dass es doch in der Lehre und auch in der Ausbildung oder im Studium noch immer zu wenig praktiziert ist, würde ich mal sagen. Ja? Also das Interesse der Studentinnen und der Studierenden ist zwar wahnsinnig groß und ich finde auch in der Lehre bei den Professorinnen tut sich schon sehr viel. Es könnte sich aber noch mehr tun, finde ich.
Das heißt, wenn du sozusagen Lehm integrieren willst, da lässt sich ja sowohl bei der Sanierung im Bestand als auch beim Neubau integrieren, ne? Problemlos, einfach weil es ja die Baustoffe sind, die ihr da vertretet und auch die vorhanden sind. Wie könnte das jetzt weiter und stärker integriert werden? Also besonders eben bei ArchitektInnen, bei PlanerInnen und Bauherrinnen. Was genau wünschst du dir da vom Verband aus und was müsste da konkret getan werden? Die
Ja.
Bauvorschriften der Länder hast du gerade angesprochen. Was für weitere konkrete Handlungsempfehlungen vertretet ihr noch sozusagen vom Verband aus?
Also auf jeden Fall Förderprogramme für nachhaltige Baustoffe, ne? Weil das sind halt Baustoffe, die im Grunde genommen, du hast es von Renaissance genannt, aber die man nicht beachtet hat die letzten Jahrzehnte. Und insofern muss man so ein Level Playing Field eigentlich für nachhaltige Baustoffe auch schaffen, also für Lehmbaustoffe explizit jetzt. Für die mache ich mich ja stark, auch wenn es mir immer ums nachhaltige Bauen geht, ne? Und auch die... Ich habe es angesprochen, die stärkere Integration in die Ausbildung, aber auch in die Forschung. Und zwar Forschung so stark tatsächlich, dass wir nicht nur die Forschung selbst betrachten, sondern Baurellabore. Also so eine starke Verquickung mit, wie bekomme ich Bauvorschriften geändert, angepasst an die Forschung. Also mein Wunsch sind halt so Baureallabore, wo man für die Praxis baut. Ja, also wo du auch berücksichtigst, warum tun sich die Lehmbaustoffe oder die Planenden und die Bauunternehmen nun mit diesem Baustoff so schwer? Das nehme ich mal in den Fokus der Forschung und versuche wirklich realistischerweise orientiert an dem, was in der Praxis gebraucht wird, Dinge zu bearbeiten. Ja, Baureallabore und nicht für die Schublade. Ja, kein 10. Forschungsvorhaben für die Schublade.
Mhm. Wie ist es denn mit denjenigen Handwerkern, Handwerkerinnen, die das verbauen? Haben die auch gibt es auch Schulungen für die oder wie man die näher an den Stoff ranbringt, dass die auch begeistert sind? Weil im Endeffekt auch, wenn jemand baut, oft, also, ne, also die Verzahnung muss ja da sein, dass jemand sagt, ja klar, also Lehmziegel nehme ich sofort oder der Lehmputz bietet sich hier total an. Wie schult ihr das? Bringt ihr das auch in die Handwerksbranchen?
Also zunächst einmal, Lehm bleibt kleben. Ja, also ich sag mal, die Person, die einmal mit Lehm gearbeitet hat, die will eigentlich mit nichts anderem mehr arbeiten, weil der Baustoff natürlich null gesundheitsschädlich, null ätzend ist, ne? Also es ist eine ganz andere Arbeitsweise. Aber genau weil es eine andere Arbeitsweise ist, muss man eben die Strukturen, die man für das konventionelle Bauen etabliert hat, auch bei den Handwerkern, nochmal überdenken. Ne? Und auch die Handwerker müssen das nochmal überdenken. Und tatsächlich hat nicht wir, sondern der Dachverband Lehm, den es seit über 30 Jahren gibt, auch so eine Lehmfach Baukraftausbildung etabliert. Ja, und was wir auch machen, ist, ich biete tatsächlich Workshops an für Planende. Und die handwerkliche Dimension ist aber stärker orientiert an dem Dachverband Lehm, mit dem wir auch in enger Kooperation sind.
Spannend. Lass uns mal in die Praxis, du hast ja gerade schon von den Reallaboren und lass es uns die Praxis tragen gesprochen. Es gibt tolle Praxisbeispiele. Du hast mir ein paar verraten, lassen wir uns mal alle dran teilhaben. Also, welche Erfahrungen gibt es denn in aktuellen Bauprojekten mit Lehm, wo die eingesetzt werden? Wie sehen die aus? Wenn du Bilder hast, die werden wir auf dem Blog auch einbinden können und zeigen. Trotzdem musst du uns jetzt mal bildhaft mitnehmen und auch benennen, was es ist.
Wunderbar. Ich nenne mal tatsächlich, ich könnte eigentlich unendlich viele aufzählen, aber ich fange mal mit, weil wir da im Forschungsverbund auch sind, mit B&O an. B&O kennt man ja oft aus Bad Aibling und das ist auch ganz toll, was da in Bad Aibling geschieht, nämlich es gibt die Forschungshäuser 1 bis 3 und jetzt gibt es inzwischen die Forschungshäuser 4 bis 6. Die kommen jetzt nacheinander, 4 steht schon. Und das Forschungshaus 4 ist tatsächlich eine Holztragstruktur mit tragendem Lehmsteinmauerwerk. Das heißt, da hat sich B&O entschieden, in Bad Aibling die Dimension des Lehms auch mit reinzunehmen. Und man hat anhand von Berechnungen auch herausgearbeitet, dass man vor allen Dingen Klimatechnik damit einspart. Und das ist auch kostentechnisch. Und das ist auch so eine wichtige Sache, die ich gern kommunizieren möchte, dass vor allen Dingen der Lehmstein kostentechnisch nicht viel teurer ist als jetzt ein konventioneller anderer Baustoff. Ne? Das heißt, der kann durchaus mithalten. Und man erzeugt dieses wunderbare raumklimatische Erlebnis. Also man kann es tatsächlich sehen in dem Forschungshaus 4, in Bad Aibling, wie so schöne Lehmsteinmauerwände aussehen. Und spannend finde ich tatsächlich auch das Bundesministerium in Berlin, und zwar das für Umweltschutz und Verbraucherschutz, was jetzt einen Erweiterungsbauplan für immerhin 1000 Mitarbeitende. Und dort ist das Konzept, das ist jetzt wirklich erst noch im Beginn des Baustadiums, sage ich mal. Und das Konzept, das man dort vorgesehen hat, ist, dass man die Lehmplatte verbaut im Trockenbau vor dem Hintergrund, dass sie die thermische Speichermasse in das Gebäude hineinbringt und die feuchte Absorptionsfähigkeit, über die wir zu Beginn gesprochen hatten. Und dadurch spart man bewusst Klimatechnik ein. Und das war wirklich, und da war auch Thomas Auer integriert bei der bei den Berechnungen, sage ich mal, zu Beginn des Projekts. Und insofern ist das eine Dimension, die ich mir sehr gut vorstellen kann. Und ich kann ja auch noch über Forschung erzählen mit B&O.
Gerne.
Ja. Wir forschen auch mit B&O gemeinsam, beziehungsweise ich würde es viel lieber eigentlich ein Baureallabor nennen mit B&O. Allerdings B&O in Berlin, die haben nämlich hier auch eine Niederlassung in Berlin. Und die Niederlassung in Berlin soll tatsächlich erweitert werden, das Bürogebäude. Und man hat sich da auch für durch und durch Nachhaltigkeit entschieden, wirklich mit einschließlich Bodenplatte wiederverwenden, die dort war, etc. pp. Hinsichtlich von Lehm ist es tatsächlich so, dass es eine Geschossdecke ist, die wir ja schon mal angesprochen hatten heute, nämlich aus Holz und aus Lehmsteinen, die dann eben auch tragend sind, ganz klar. Wie sollte eine Geschossdecke auch anders sein? Und natürlich den Schall und den Brandschutz ermöglichen. Und darüber hinaus ist auch Lehmsteinmauerwerk vorgesehen. Und da in diesem Konsortium von einem DBU-geförderten Projekt, Bauherrin ist, sagte ich ja schon, B&O, geplant ist das alles von Sauerbruch Hatten, der sehr geschätzten Vera Hartmann und ihrem Kollegium. Und dann ist noch mit dabei der Landesbeirat Holz in Brandenburg, und koordiniert wird es dankenswerterweise alles von Bauhaus Erde. Also ganz toll. Es ist wirklich ein sehr inspirierendes Forschungsverbund, sage ich mal. Und außerdem haben wir, wenn ich schon mal über Forschung rede, kann ich vielleicht auch das noch mit anführen, weil ich das selbst auch so neben allem sehr spannend finde, in welche Dimension sich die Lehmplatte gerade hineinträgt. Ja, die Lehmplatte ist ja das Pendant, sage ich mal, zu, ja, oder sie ist eine Alternative im Trockenbau. Und bisher verwendet man sie ganz ohne Schwierigkeiten von allen Planenden in den kleineren Gebäudeklassen, also sprich 1 und 2 im Einfamilienhaus. Auch im Mehrfamilienhaus ist es allerdings mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden. Und es gibt ja in Berlin oder in Deutschland die Musterholzbaurichtlinie. Und die sieht eben für Holztragkonstruktionen Bekleidung mit brandschutztechnische Bekleidung vor. Und da sind wir gerade an der Forschung gemeinsam mit der Technischen Universität München dran und einigen namhaften Holzbauherstellern. Unser Kickoff-Meeting ist jetzt im Mai, auch DBU gefördert, dass tatsächlich Lehmplatten stärker im mehrgeschossigen Holzbau Verwendung finden in den Gebäudeklassen 4 und 5. Also super spannendes Projekt. Ich freue mich da sehr drauf, und wir freuen uns drauf, dass wir dann nach dem Jahr all den Planenden, all das, was sie brauchen zum Planen mit der Lehmplatte, schnelleren Plan mit der Lehmplatte, sprich öffentlich zugängliche Nachweise zu verfügbar machen. Also ich freue mich sehr auf dieses Vorhaben.
Mhm. Super. Dann haben wir jetzt, glaube ich, alle wichtigen Bereiche angesprochen und abgedeckt, sind auch so am Ende der Zeit angekommen. Die Zeit rast wieder so nur dahin, vor allem natürlich, wenn man über so spannende Stoffe, Baustoffe auch spricht. Und wenn jemand jetzt weiterführende Informationen will oder Kontakt zu dir, am besten über die Webseite, ne? Industrieverband Lehmstoffe, LinkedIn hat bei uns auch gut geklappt, da warst du auch direkt auch gut vernetzt, und ich denke, das ist der beste Weg, ne?
Genau, also auf jeden Fall www.iv-lehm.de, und LinkedIn auf jeden Fall reagiere ich eigentlich immer sehr schnell, und ich freue mich auch, wenn man dem Industrieverband Lehmbaustoffe auf LinkedIn folgt, weil wir ein Startup-Verband sind und davon natürlich auch leben, dass unsere Followerschaft größer wird.
Oder, und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Tipp, am 12. bis 14. November auf der Klimahaus vielleicht.
Genau.
Bleibt hier im Podcast. Genau so. Wie auch immer, ihr seid überall herzlich eingeladen, hier den Podcast zu abonnieren, oder klickt auf Liken oder kommt nach Karlsruhe im November auf die Klimahaus Deutschland. Liebe IPEC, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und dem Verband, dass ihr mit den ganzen Insights geholfen habt, Licht ins Dunkel zu bringen. Wir haben gesagt, weg von der schlammigen, erdigen Lehmhütte, hin zu den schönen, modernen Bauten, dem nachhaltigen Bauen, dem ökologischen, dem kreislaufigen. Und ich glaube, das hast du alles rübergebracht. Und ich bedanke mich da an der Stelle ganz, ganz herzlich und freue mich, dass du da warst. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Lasst uns vorher denken, bevor wir dann planen und bauen. Das fand ich mega gut, und ich danke dir ganz, ganz herzlich.
Sehr gerne. Ist von Thomas Dalamy, will ich nochmal sagen. Ich habe es nur kopiert. Ich danke dir, liebe Denise, hat mich sehr gefreut, und ich freue mich, wenn wir uns dann zwischen dem 12. und 14. November persönlich kennenlernen.
Das wäre super. Tschüss.
Tschüss.